Diese Folge wird euch präsentiert von der Fahrradversicherung BIGMO. Denn wir alle wissen, wer sein Rad liebt, der schiebt und versichert es. BIGMO bietet euch flexible und jederzeit kündbare Versicherungspolicen, mit denen ihr eure Fahrräder, aber auch Equipment und Zubehör gegen Stürze, Diebstähle und Unfälle, auch auf Reisen, versichern könnt. Das Beste für Radsportgeschädigte wie mich, die gleich mehrere Fahrräder in der Bude stehen haben, auf jedes zusätzlich im Haushalt versicherte Rad gibt es 50% Rabatt. Falls ihr Interesse an einer Fahrradversicherung habt, dann schaut gerne mal auf bigmo.com vorbei und nutzt beim Bezahlen den Code RTW26, um 10% auf eure Police zu sparen. BIGMO, das ist BIGMO. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio RTW, Strade Bianche. Ich bin ganz ehrlich, nach dem Männerrennen und einer Spannungskurve wie beim Münster-Tatort, habe ich kurzfristig überlegt, es doch nochmal mit dem Swiften zu probieren. 2 Stunden einem einsamen Fahrer beim Strampeln zuschauen kann ich jetzt schon, muss ich nur noch 19,99 bezahlen und dann kann es auch schon losgehen. Zum Glück, also vorausgesetzt mal fraglich Mario Basler, war das Frauenrennen not too shabby. 8 Damen kochen rund um Franzi und ohne die falsch abgebogenen Favoritinnen bis zur Flamme Rouge ihr eigenes Süppchen und mit gewohnter Schweizer Pünktlichkeit schiebt sich Elise Scheibe auf den letzten Metern an Jeva Dommer vorbei und gewinnt überraschend auf dem Piazza del Campo. Schöner als das Damenfinale sind wie jede Woche nur die 2 mir gegenüber sitzenden Herren, mit denen ich jetzt über Radsport schwadronieren darf. Mein Name ist Richard Weinsheimer und mir gegenüber sitzen wie immer
Tobias Knaub
und Max Walscheid.
Max, herrliche Aufnahme hier am Sonntagnachmittag. Du befindest dich zwecks Tirreno Adriatico, wie unser ehemaliger Trainer sagen würde, in Italien. Und meine Frage zu Beginn, träumst du schon auf Italienisch? Bist du angekommen?
Ich bin gut angekommen. Mein Laptop hat sich hier gerade zum Aufnahmebeginn automatisch mit dem WLAN verbunden und ich kann mich nicht erinnern, jemals in diesem Hotel gewesen zu sein. Also entweder geht das hier von Geisterhand oder ich bin schon zu lange Profi.
in Raum und Zeit und diversen Radrennen komplett verloren gegangen. Max, du liebst ja Schätzfragen, ne? Habe ich jetzt schon in den letzten Folgen gemerkt. Deswegen habe ich
würde ich auch gerne zu meinem Beruf machen, ne? So beruflicher Schätzer.
Echt?
Ich glaube, da geht was.
Ja, okay.
Moderiert also nicht Kai Pflaume irgendeine Quizshow, wo man so schätzen muss?
Ja, mehrere. Gefragt, gejagt zum Beispiel gibt's, aber die macht der Bommes auf dem ersten.
Also ich stelle mir das so vor. Also es gibt ja wirklich so berufliche Schätzer, ne? Die arbeiten dann zum Beispiel in so Fondsunternehmen oder so, so Finanzberatung. Und ich würde das gerne auch irgendwie machen, so, keine Ahnung, dann kann mich der Bund anstellen und dann soll ich schätzen, so, braucht Deutschland mehr Autobahnen, ja oder nein?
Das wäre alles, wir müssen in Deutschland wieder mehr zurück zu mehr Pi mal Daumen Entscheidungen, geschätzt von Max Walscheid. Ja, aber brauchen wir nicht. Also pass auf, hier, Schätzfrage von mir, zum Männerrennen von Strade Bianche. Welche Platzierung belegte der beste Ineos Grenadiers Fahrer?
Boah, sehr gute Frage. Mhm. Da ich keinen Ineos Grenadiers-Fahrer gesehen habe im Finale, würde ich tippen 42.
Ja, okay. Tobi, was sagst du?
Ich habe tatsächlich, als ich mir die Ergebnisse angeguckt habe, habe ich das auch für Max' Team gemacht, bei Lidl Trek. Ich glaube, da war es auch relativ hoch. 37 der Beste, Matteo Sobrero. Ineos habe ich tatsächlich nicht geguckt. Ich habe dann im Vergleich, weil Rockets finden halt im Internet viel statt. Und da habe ich mir gedacht, okay, für die Worldtour-Rennen, oder ist ja ein Worldtour-Rennen, ja, was sind so die geworden? Ich glaube, Venturini war irgendwas mit Platz 20 rum. Ineos.
Der Tobi ist immer so 3 mal 9, 9 mal 3. Ja, 27.
Ist nicht so wie der Max mit den Autobahnen. Komm, mach 3, Olaf.
Picknick Post NL hat, glaube ich, nur 2 Fahrer ins Ziel bekommen. Das fand ich auch krass.
Ja, die haben schön in Toskana gepicknickt.
Ja. Ja, was sage ich jetzt? Ich sag, die waren sogar besser als, ich sag 35 war bester Ineos-Fahrer.
Ja, nicht schlecht. Also der bestplatzierte Ineos-Fahrer war Axel Laurence auf Rang 31. Und das finde ich schon, also muss ich sagen, ich hatte jetzt Lidl Track gar nicht so sehr auf dem Schirm, wäre auch eine schöne Schätzfrage gewesen eigentlich. Aber
weil Quinn Simmons hat da auch schon mal. Ich finde, da ist so sein Stern das erste Mal richtig aufgeblüht.
Ja.
Ja, hätte ich eigentlich auch mehr erwartet.
Aber guck mal, ich meine Ineos, ich meine, das war ja schon, also ich finde, Lidl ist halt für mich jetzt nicht so das prädestinierte, in Anführungszeichen, Bergfahrerteam. Also ich weiß nicht, aber Ineos verbinde ich. Ja, aber das ist nicht, aber das ist jetzt über die Jahre hinweg nicht zu so einem Team gewachsen. Und bei Ineos habe ich halt immer noch so das im Kopf, dass wenn es bergauf geht, ist Ineos da. Das ist natürlich mittlerweile eine völlig, ja, vielleicht veralterte Sichtweise, aber trotzdem hat mich das einfach mehr überrascht, ja, als jetzt zum Beispiel so ein Needle-Ergebnis, weil ich mir so dachte, okay, das ist halt krass.
Ja, tatsächlich habe ich ein super lustiges Reel gesehen oder so ein Meme, was jemand erstellt hat. Und zwar war ja Auftakt irgendwo in Spanien eine Rundfahrt und da ist der alte Team Skytrain für Carlos, wie heißt er? Heißt der Rodriguez?
Ja, Carlos Rodriguez, ja.
Carlos Rodriguez, genau. Für den sind die dann in den Berg reingeballert und der hat dann seine Attacke gesetzt und dann hat jemand so ein Foto davon gemacht, wie dieses Team Skytrain im Berg ist und dann so, Nature is healing.
Alles wieder zurück zur gewohnten Ordnung. Ja, fand ich auf jeden Fall mit so das Spannendste am Strade Männerrennen. Ansonsten muss ich sagen, war es jetzt bei mir, also ich liebe halt dieses Rennen, Strade Bianca ist bei mir mit Paris-Roubaix auf jeden Fall so auf Platz 1 der Rennen, auf die ich mich am meisten freue im Jahr.
Ja, warte mal, direkt mal Gegenfrage, da muss er ja richtig enttäuscht gewesen sein gestern.
Ja, war ich auch. Also ich habe mit einem Kumpel geschrieben, mit dem ich mich häufig über so, also ich habe immer so zwei, drei Leute, mit denen ich so kontinuierlich zu den absoluten Highlights so chatte, wie wir auf Neudeutsch sagen, wir jungen Typen. Und wir waren uns auch einig, dass das Damenrennen halt tausendmal geiler war zum Gucken. Also das, man kann jetzt hier mal ganz offen und ehrlich sprechen. Also ich meine, ich bin halt mit Männerradsport groß geworden, bin mit Männerradsport komplett sozialisiert und für mich war es in Anführungszeichen Arbeit, mich in den Frauenradsport reinzufühlen. Weil ich finde, das ist so, wenn du halt seit 5 Jahren kein Tennis mehr geguckt hast, dann kennst du die Spieler nicht, dann findest du das auch langweilig. Und so war das für mich am Anfang mit dem Frauenradsport auch. Also habe ich keinerlei persönliche Beziehungen oder Emotionen mit Fahrerinnen verknüpft. Aber mittlerweile und jetzt insbesondere halt auch durch eine Franzi Koch, die da vorne so mit rumstrahlt oder auch Liane Lippert, you name it. Ey, das hat so Bock gemacht, das Rennen zu gucken. Es war ultra geil.
Ist auf jeden Fall immer viel cooler, wenn man einen Bezug hat. Also ich meine jetzt, bei mir ist es auf der einen Seite unser Damenteam, aber da muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen und ich glaube, das kann ich trotz meiner Corporate Identity kann ich das glaube ich doch auch sagen, wenn man andere deutsche Fahrerinnen vorne sieht, jetzt zum Beispiel mit der Franzi bin ich auch schon Mixed Relay gefahren, dann ist das auf jeden Fall was, wo man gehypter das Rennen guckt, als wenn das nicht der Fall ist.
Ja, und was ich halt dann wieder, und das hat man, finde ich, nämlich, also das, was das Rennen eigentlich auszeichnet, könnt ihr ja auch mal sagen, wie ihr das seht, aber für mich zeichnet dieses Rennen Strade Bianca diese Steh-auf-Männchen-Mentalität aus. Also es ist wirklich so, dass es durch diese vielen kurzen Anstiege gibt's halt immer so Wiederauferstehungen von Fahrern und Fahrerinnen in der Vergangenheit. Und bei den Frauen war das halt so, also Puk Pedersen war gefühlt 17 Mal abgehangen und war dann im Finale trotzdem wieder ultra stark. Elise Chabey hat 3 Anstiege vor Finale komplett geklemmt und gewinnt dann am Ende das Rennen. Franzi Koch war eigentlich auch schon weg. Longo Borghini ist mit Nieva Dommer da rumgestrahlt wie weiß ich nicht was. Und am Ende ist das Ergebnis trotzdem komplett anders. Und ich finde, das ist das, was das Strade-Rennen halt so ultra geil macht.
Ja, also
würde ich mitgehen, ja.
Vor allem, wenn du ein Drehbuch schreiben könntest, dann würdest du ja eigentlich immer so das Finale bei einem Strade Bianca schreiben. Am besten halt irgendwie 5, 6 Fahrer oder Fahrerinnen, die halt in den letzten Anstieg reingehen und sich da nochmal schön die Kante geben und Lenker an Lenker am besten um die letzte Kurve fahren. Ja, deutlich, deutlich unterhaltsamer. Und irgendwie früher war das halt noch so, ne? Also dann so Zeiten Alaphilippe,
Cancellara. 2021, so Alaphilippe gegen Van der Poel zum Beispiel, das war ultra geil, Alter.
Ja, oder Bardet, Wout van Aert und Thijs Benoot, die Edition da im Regen, ultra geil, ultra geil. Da.
Boah, ich denke mir jedes Mal, wenn ich Strade im Trockenen sehe, denke ich mir immer, boah, das wäre jetzt so scheiße, wenn es regnen würde. Weil also nach Roubaix kommt wirklich direkt Strade in der Beschissenheit des schlechten Wetters.
Ja, komplett. War das nicht in dem Jahr, wo Wout van Aert in dem Schlussanstieg dann auf dem Boden lag, weil er nicht mehr hochgekommen ist? War da nicht auch Regen?
Boah, ja, der hatte so Krämpfe.
Bei Verandas Willems, ja.
Also Wout van Aert, wenn der einen Podcast hätte und würdelose Momente aufzählen würde, dann würde er auf jeden Fall würde er den nennen. Auch wenn er Dritter geworden ist. Das war...
Ja, definitiv, ja. Guck ich mir auch ab und zu nochmal gerne an, wenn mir das Video in meine Timeline gespült wird.
Ja, wenn du mal jemanden vorwerfen willst, dass er nicht tief genug gegangen ist, dann zeigst du die Wout van Aert und sagst, bevor du nicht so aussiehst, hast du nicht hart genug trainiert.
Ja. Vor allem, der hat da so eine Mentalität wie so ein, ich bin jetzt Hundebesitzer und wenn du so einen Hund so hoch spielst und der sich irgendwo festbeißt, dann lässt er ja nicht davon ab. Und so war Wout van Aert halt im Kopf, war der wie so ein abgerichteter Hund, der in diese Ziellinie erreichen wollte und mit krampfenden Beinen hat er versucht, diesen Crosser halt aufs Rad zu springen und es hat halt nicht funktioniert und er ist, das war dem ja völlig egal. Das war wie so ein, wie so ein Hund an der Leine oder der sich irgendwo festgebissen hat, der da irgendwie noch hoch wollte. Das war schon krass.
Ja, das war wirklich krass. Ansonsten habe ich noch eine Beobachtung gemacht. Wenn man mit so alten Musikfans spricht, ne, die so ich würde sagen, so vor allem unsere Elterngeneration, die sind ja noch so ganz viel auf so Konzerte gegangen, ne, als Musik noch echt war, so nach dem Motto, ohne da das Autotune.
Das Elektronische.
Und so. Genau, das Elektronische da mit dem Bass und so.
Ich war völlig entsetzt, als du mir gesagt hast, dass es jetzt so KI-Songs in den Charts gibt.
Ey, da war der Tobi echt auch richtig entsetzt. Dann habe ich ihm so einen vorgespielt und er so, nee, das ist KI? Das gibt es ja gar nicht. Übrigens, es ist ja, ich mache die Schleife jetzt lieber nicht aus.
Doch, die hört man mal gerne, die Schleifen.
Nee, aber ich habe letztens, es wird ja aktuell so viel auf dem, wenn man so Nachrichten guckt und so, da geht's ja irgendwo um die KI-Blase, ne? Ja. Also, dass da ja so viel investiert wird und da kommen aber keine Gewinne bei rum und ich finde irgendwie, ich frage immer, wann platzt die Gravelblase? Weil da gibt's jetzt auch ein Team nach dem anderen und überall wird da rein investiert und ich denke mir immer so, ja, aber ich glaube, mehr Gravelbike verkaufst du jetzt auch nicht nur, weil du da so ein geiles Team am Start stehen hast.
Aber du hast die Antwort, findest du bei uns in den YouTube Analytics. Die Antwort findest du eigentlich schon.
Wieso?
Ja, weil wir festgestellt haben bei unseren Marktchecks, dass der Rennrad-Marktcheck jetzt vom Gravel-Marktcheck, der eine Woche versetzt später kam, was die Aufrufe angeht, überholt hat.
Das stimmt, aber da würde ich dir jetzt entgegnen, das sind also Leute, die sich, glaube ich, also was heißt hier Fehler? Keine Ahnung. Ich glaube, dass die Gravel-Industrie versucht halt verzweifelt so ein Pendant aufzubauen wie die Tour de France, was quasi auch für die Hobbyfahrer so eine Strahlkraft hat, also dieser Profizirkus, um am Ende teurere Räder zu verkaufen. Und ich glaube, deswegen wird halt massiv in diese Profiteams rein investiert. Aber ich glaube halt, dass die Leute, die sich Gravelbikes kaufen, vor allem in der günstigeren Kategorie kaufen, weil sie eben einfach ein Universalfahrrad suchen, um mit Fahrradfahren anzufangen oder eben um Touren am Wochenende zu machen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwann so sein wird wie, oh, guck mal hier, was die Profis beim Anbauen fahren, das will ich auch haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja.
Meinst du, das funktioniert?
Aber ich glaube, wenn du 10 Leute fragst, die in einen Rennradladen reingehen, irgendeinen Store und sich ein Rennrad kaufen wollen und du fragst, die kennst du die Tour de France? Sagen die alle ja. Sagen 10 Leute von 10 sagen ja. Und wenn du die fragst, kennst du Unbound Gravel? Würden wahrscheinlich 8 sagen, nee, kenne ich nicht. Da gebe ich dir schon recht, Richard.
Ja, aber ich glaube, um da jetzt dagegen zu halten, glaube ich, dass ganz viele Menschen sich ein Gravelrad holen ohne Bezug zu Leistungssport.
Genau, das meine ich ja. Und deswegen glaube ich.
Und deshalb sind ja auch, bei Autos spricht man ja von Neuzulassungszahlen und deshalb sind ja auch einfach die Verkaufszahlen von Gravelrädern viel höher als die von Rennrädern.
Ja, genau. Und deswegen glaube ich eben, dass es eigentlich, und ich glaube aber, dass es natürlich für die Firmen ist es ja am lukrativsten, wenn du teure Räder verkaufst, weil bei den teuren Rädern die Margen höher sind. Und ich glaube deswegen, um eben den Einstiegskaufpreis ins Gravel-Segment zu pushen, versucht man so eine Profisport-Dimension zu pushen und aufzubauen, damit die Leute quasi nach oben gucken in der Range und teurere Fahrräder kaufen. Ich glaube, das ist der Marketinggedanke dahinter, weil die Leute, die so für 1.500 Euro ein Gravelbike kaufen, die sind genau die Leute, die du gerade beschreibst, Max. Die machen das halt, um ein Universalfahrrad zu haben, um einfach Sport damit zu machen, das als Sportgerät zu nutzen. Aber ich glaube, wenn du so eine Faszination für die Tour de France hast, dann siehst du halt auch was Teures, wie teures Material
ich
aussieht.
Was du meinst, ja.
Wir können ja mal jetzt auf die Uhr drücken und dann in 25 Jahren, ob dann bei Sotheby's so ein Gravel-Gewinnerrad von der Weltmeisterschaft für, was war es, 100, nee, was, 200.000? Nee, keine Ahnung.
Hey, warte, du musst mich mal abholen, weil Sotheby's ist so ein Auktionshaus, ne?
Das ist ein Auktionshaus und ich glaube, die haben dieses schwarze 1YRS von Pogacar, womit er letztes Jahr die Tour gewonnen hat. Ja. Das wurde da versteigert und das ist für einen krassen Preis weggegangen.
Ja, gut. Ja.
Wann Gravelbikes bei Sotheby's?
Ja. guter Folgentitel.
Ja, ist echt so.
Merken wir uns mal.
Ja, zurück zum eigentlichen Gravelrennen vom Wochenende, weil Strade Bianche ist ja quasi auch ein Gravelrennen, ne? Und zwar, ich hatte ja diese Schleife gemacht, als Musik noch echt war, ne? So, da sind wir ja abgebogen. Da war es ja so, dass die Leute aufs Konzert gegangen sind, um das Konzert zu fühlen, ja, um mitzusingen, um eins zu sein mit den anderen Menschen da, ja, um die Musik richtig in sich aufzusaugen. So. Und jetzt ist das ja so, beim Radrennen, bei Strade zum Beispiel, da fahren die Leute ja auch hin wegen der Stimmung. Also das ist ja schon richtig krass an den krassen Anstiegen, hier so Le Teufel oder sowas, da sind ja mittlerweile auch irgendwie Achterreihen und komplett Party und Emotionen pur. Und da ist mir jetzt aber aufgefallen.
Bisschen zu viel, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Müssen
sie ein bisschen einschränken.
Ja.
Ist Rennen nicht bestimmt, wie sagt man? Ja, so kann halt auf jeden Fall das Rennen einschränken.
Finde ich auch. Und was mir nämlich ebenfalls aufgefallen ist, die Leute kommen für zwei Momente. Und zwar einmal, wenn das Frauenpeloton an ihnen vorbeifährt und einmal, wenn das Männerpeloton an ihnen vorbeifährt. Und sind wir ganz ehrlich, die meisten Emotionen gibt's natürlich in den vorderen Rängen. Und dann ist es ja aber wie bei so einem Konzert, dass da halt nur noch Handys in die Strecke reingehalten werden.
Boah, ist so nervig, Alter.
Ja, und pass auf, dann habe ich mir nämlich gedacht,
ich hätte jetzt noch eine Zwischenfrage an Max, weil Max fährt ja bergauf, meistens nicht ganz vorne rüber.
Hallo.
Wie ist es, wenn du dann, also wenn deine Fahrergattung da hochfährt? Sind dann auch noch die Handys gezuckt oder ist das dann eher der Klaps auf dem Hintern zum Anschieben?
Gute Frage. Ich glaube bei uns leben die Leute dann tatsächlich mehr im Moment und weniger am Handy.
Ja,
also
siehst du?
Würde ich so sagen, ja. Macht ja auch voll Sinn, ne? Also ich meine, ist halt besser, hinterher ein Bild von Pogacar zu posten als vom Gruppetto.
Ja, genau. Und das ist nämlich dann, mir ist das nämlich aber an mir selber auch aufgefallen. Und zwar war ich ja diesen Winter mit Tobi, wo wir letztes Jahr waren, Max, beim Crossrennen in Sonnhofen. Und dann habe ich irgendwie mehrere Runden Fotos und Videos gemacht und habe mir dann so, als wir nach Hause gefahren sind und in den nächsten Tagen so gedacht, Alter, du bist so ein Opfer, Junge. Du hast da irgendwie dein Handy rausgeholt und so. Die Videos, die sind halt komplett für den Arsch, Junge, nur um zu zeigen.
Ist halt meiner Meinung nach genauso wie Film vom Feuerwerk.
Ja,
haben wir auch schon mal drüber geredet. Kompletter Schrott.
Ja, aber ich habe mir jetzt wirklich aktiv vorgenommen, das nächste Mal, wenn ich irgendwie bei einem Rennen bin oder sowas, dann mache ich vielleicht ein Foto, dass man sich daran erinnern kann, dass man irgendwie da war. Und dann halte ich einfach mein Maul, stecke mein Handy weg und brüll halt einfach wahllos irgendwelche Leute an. Also weißt du, das ist ja wie auf
ein
Konzert.
So ein paar Fotos zu machen, finde ich nicht nur okay, sondern auch gut, weil
ich auch.
Also ich muss ehrlich sagen, jetzt unabhängig von dem. Also erstmal ist natürlich so eine Sache so Content, ne, dass man da ja auch immer gerne von geilen Sachen Content sammelt, wenn man so ein Instagram-Opfer ist wie du und ich, Richard. Der
genau.
Tobi ist da nicht so schlimm. Aber das andere ist auch, und das ist wirklich ganz individuell, ich mache immer gerne von irgendwie schönen Tagen oder Erlebnissen oder sowas mal mindestens ein Foto, weil mir macht das auch Spaß, hinterher durch meine Fotos durchzuscrollen und das immer so ein bisschen Revue passieren zu lassen.
Es gibt zum Beispiel eine richtig geile Bilderserie, wie du letztes Jahr, Max, in Sonnhofen dir so Pommes ins Maul schiebst und dann fängst du an zu lachen und fliegen die ganzen Pommes durch die Gegend. Das ist ein geiles Foto. Freue ich mich immer, wenn ich das sehe in der Timeline. Also dafür lohnt es sich schon.
Ja,
aber ich finde, da müsste man. Also ich habe dann auch, wir filmen ja auch mal mit diesen 360-Grad-Kameras und die kann man an so einem, also die haben so eine Funktion quasi, dass die an so Invincible Sticks fest sind. Also sind so Stöcke, die kannst du dann so vor dich halten und der Stock wird dann später quasi unsichtbar der wird dann quasi rausgerechnet. Und da habe ich halt mehrere von diesen Kameras gesehen, die dann so ultra nah, mega lange vor die Fahrer und Fahrerinnen gehalten worden sind. Und ich meine, es ist ja eine alte Leier. Aber ich dachte mir so, ey, dann lieber so eine komische Landesflagge direkt so bis 30 Zentimeter vors Gesicht, als dann halt so eine verwackelte Aufnahme mit dem Handy. Das ist doch kacke, ey.
Ja, das Problem ist auch immer, dass es gibt ja inzwischen auch viele Radsportler oder Influencer oder Rennorganisationen, die dann posten, bitte keine Handys in die Strecke halten. Aber das Problem ist, dass einfach so viele Leute an der Strecke stehen, die nicht in dieser Bubble drin sind und das nicht mitbekommen, dass das auch einfach nichts bringt. Aber natürlich kann man jetzt trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass es auch einfach für uns saugefährlich ist, weil ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten einmal eine ganz üble Sprintanfahrt bei der Tour de France auf so eine Halbinsel irgendwo in der Bretagne. Ich habe vergessen, wie die hieß. Oder war das vielleicht Ile de Ré? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Vielleicht verwechsel ich da jetzt auch gerade vieles. Aber das war so extrem, weil das Peloton super nervös war und wir hatten uns damals die rechte Seite ausgewählt und ich habe die ganze Zeit schon die rechte Schulter nach vorne gedreht und den Kopf leicht nach links geneigt, weil die Leute alle die Handys reingehalten haben und die Selfie-Sticks. Und ich glaube auch, dass ich da ein, zwei mitgenommen habe, weil die das alle überhaupt nicht einschätzen. Also ist jetzt auch kein Vorwurf, ne, weil das geht halt super schnell und ich war auch schon in der Situation, du kannst das nicht einschätzen, wie schnell das Peloton da ranrast.
Ja, das
ist halt für uns einfach saumäßig gefährlich.
Also ich erinnere euch an das Schild, ne? Allee, Omi und Opi.
Ja, das war ja wenigstens noch analog, ne? Da ist jetzt nur der Sicherheitsaspekt. Das war quasi ein analoger Schaden, der da entstanden ist. Nee, also dann sagen wir jetzt einfach mal, wir machen jetzt einfach mal die RTW-Race-Regeln. Die gelten auch für mich selber, ne? Ich will mich nämlich da gar nicht von ausnehmen. Wie gesagt, in Zornhofen war ich der Vollidiot, der die ganze Zeit mit dem Handy da rumgestanden hat. Wir sagen, von so einem Tag darf man nicht mehr als 10 Fotos oder Videos mit nach Hause nehmen, weil du den ganzen Tag da bist.
Zumindest nach, wenn man hinterher so ein bisschen einen Ausschuss löscht, dann dürfen nicht mehr als 10 übrig bleiben, ja.
Ja, und gut, ich meine dann das mit dem Reinhalten und so die Sicherheitsdebatte, das ist ja sowieso klar eigentlich, ne?
Ja, sehr gut. Da kann ich direkt, können wir direkt zu einer anderen, also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen bei Strade bleiben, aber können wir direkt zu einer anderen Faustregel übergehen. Muss ich ganz kurz raussuchen, und zwar haben wir eine Sport-Soforthilfe erhalten vom Leonard. Ich glaube, der kam aus Leipzig.
Ja, er kam aus Leipzig. Ich glaube, ich weiß, welche Mail das ist. Der kam auf jeden Fall aus Leipzig.
Ich kann jetzt nicht die ganze vorlesen, aber ich nehme mal hier einen Satz. Seit vor einigen Monaten Max eindringlich klar gemacht hat, dass zum Grüßen der KollegInnen auf dem Rad die ganze Hand vom Lenker genommen werden muss, ist hier in Leipzig die Hölle los. Und der Leonard beschreibt dann relativ ausführlich, dass auf den beliebten Leipziger Rennradstrecken, jetzt gerade bei gutem Wetter, extrem viel gegrüßt werden muss. Und zwar mit Hand vom Lenker, natürlich nur, weil Radio RDW das gesagt hat.
Das ist klar. Das ist ganz klar.
Andernfalls Todesblick und Moskau-Vibes, fand ich auch sehr gut. Und jetzt sagt er, auch Thema Sicherheitsdebatte, dass das doch unsicher wäre, weil man im Prinzip die gängigen Strecken dann mehr oder weniger einhändig fahren müsste, weil einem so viele Leute entgegenkommen.
Ich
wollte auch einen Algorithmus jetzt mit euch aufmachen.
Mhm.
Ab wie viel entgegenkommenden Radfahrern man nur noch so 2 Finger vom Lenker bewegen muss, um so zu grüßen.
Oh, das ist gut. Aber wir können das, ich glaube, das
könnte... Weil ich muss ehrlich sagen, also die ganze E-Mail ist natürlich auch, also ich lese da jetzt so eine gewisse Ironie raus, Leonard. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass Radio RDW hier so die Radsportbubble so dermaßen beeinflusst. Aber anyway, mir ist das auch in Heidelberg aufgefallen, dass ich grüßmüde werde bei dem guten Wetter aktuell.
Ja, natürlich. Das ist sowieso ganz, ganz klar. Und deswegen würde ich auch sagen, in einem städtischen Gebiet hätte ich folgenden Tipp. Und so habe ich das auch immer in Mainz am Rheinufer und so gemacht, wenn man da rausgefahren ist. Und zwar Sonnenbrille oben in den Helm stecken, dass die Leute die Augen sehen und dann einfach nett grüßen, so mit dem Kopf, mit dem Nicken. Weil wenn du, das Ding ist ja, wenn man so Podcasts hört, die jetzt, sag ich mal, aus dem Lifestyle-Bereich kommen, die unterhalten sich ja auch alle 100 Folgen mal kurz über Rennradfahrer. Und Rennradfahrern wird immer vorgeworfen, so unfreundlich auszusehen. Und das liegt natürlich auch an diesen verspiegelten Gläsern, die so maschinenartig, Terminator-mäßig uns erscheinen lassen. Und deswegen im städtischen Gebiet einfach, wie gesagt, Brille nach oben, freundlich grüßen.
Ja, aber jetzt nochmal zu meinem Algorithmus. Also ich würde sagen, wenn man in 10 Minuten mehr als 5 Leute trifft, dann wird schon ganz schön anstrengend mit der Hand vom Lenkergrüßerei, oder?
Ja, treffe ich hier auf dem Land halt nicht, ne? Das sind Probleme, die überlasse ich euch Städtern.
Ja, genau. Du musst dann eben die Hand vom Lenker nehmen.
Ja, also ich glaube, wir hatten damals ja die Diskussion, ich sehe das ja gar nicht so eng. Ich finde das mit den Händen vom... Ich finde, wenn du den fünften... Wenn du, man unterteilt den Ride in 10 Minuten Slots und wenn dir in 10 Minuten mehr als 5 Radfahrer entgegenkommen, dann reicht das, wenn du so einen Finger hoch machst.
Oder ein freundliches Nicken. Also ich versuche dann, wenn ich die Fingertechnik mache, dann versuche ich auch gleichzeitig zu nicken, weil was mir auch öfters passiert ist, ich fokussiere mich nur auf einen Körperteil des Entgegenkommenden, entweder auf Kopf oder auf Finger.
Mhm.
Und wenn man dann, ich sag mal, den dezenten Gruß macht, dann verpasst man das andere oft. Also mein Vorschlag wäre jetzt, sich grob an diesen Algorithmus halten und wenn man nicht die Hand vom Lenker nimmt, gleichzeitig noch ein bisschen im Kopf zu nicken. Dann ist man safe.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das macht Leipzig zu einem sichereren Ort.
Ja, oder vielleicht hören uns ja auch Busfahrer zu. Ich meine, das sind ja Profigrüßer.
Das stimmt.
Wenn die irgendwo so eine Linie haben, wo man sich ständig entgegenkommt, wie lösen die das? Ich glaube, so LKW-Fahrer, die grüßen sich auch gerne mal mit einer Lichthupe entgegenkommt. Ja. Also wenn sie das gleiche Fabrikat fahren, hier so ein Scania oder so. Vielleicht einfach mal hier so die DI2 so programmieren, dass das Licht da so kurz aufleuchtet als Gruß. Kann man ja vielleicht auch machen.
Oder vielleicht auch vorne so ein, wie die LKW-Fahrer auch haben, so Nummernschildartig, so den Namen mit so LED-Lichtern an den Lenker.
Alter, das
dann so zweimal.
Ey, Junge,
zweimal
da müssen wir hin. Individualisierte Cockpits. Hier so Money on Tour oder sowas. Und dann machst du ja so ein geiles Neon-Grüßschild da rein.
Eigentlich kann man das auf die, also viele fahren ja mit Lenkertasche. Da kann man da so Money on Tour.
Hey, stimmt, Junge, das ist ja übelst die Geschäftsidee, Alter. Hey, so personalisierte Namensschilder für die Gravel-Tasche vorne am Lenker, das ist ja top.
Ja.
Also das ist ja, warum ist da noch vorher niemand drauf gekommen?
Bei dem Radio RTW-Shop.
Ist echt so. Der wird mal schön, da wird mal richtig ausverkauft gemacht. Was meinst du, wie viele Namen es gibt in der Radsport-Bubble? Da kannst du mal richtig die Leute zur Kasse beten.
Ist auch ein super Geschenk, wenn du nicht weißt. Also wie so eine Tasse, wo dein Name draufsteht, schenkst halt einem Radfahrer oder Gravelfahrer, schenkst halt eine Lenkertasche mit Namen drauf.
Ja, sehr gut. Apropos zur Kasse bitten und so weiter. Ich habe neulich ein Bild gesehen von Ed Sheeran, der mit einem neuen Giant Propel posiert hat. Habt ihr das zufälligerweise auch gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Also das neue Propel habe ich gesehen, aber Ed Sheeran darauf nicht.
Ja, genau. Also er hat jetzt aber, und das ist jetzt genau der Punkt, also neues Propel ja, aber Ed Sheeran hatte, ich sag mal, die günstige Version. Also beim Propel ist es ja so, das Rahmenset kenne ich ja sehr gut, weil ich die letzten beiden Jahre gefahren bin und davor auch schon mal, dass das Topmodell, die SL-Variante, hat diesen integrierten Sitzdom. Mhm. Und Ed Sheeran hatte praktisch die günstige Version und hatte auch nicht irgendwie Dura-Ace oder Red oder so, sondern halt irgendeine, ich will jetzt nicht sagen minderwertige, aber günstigere Gruppe. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, also ich bin ja auch Fan von mechanischen Armbanduhren und Ed Sheeran hat eine sehr große Kollektion an mechanischen Armbanduhren, kann man sagen. Und die kosten alle, also die, die er so normalerweise trägt, die kosten alle ein Vielfaches von dem absoluten Top-Spec Giant Propel mit Red oder Dura-Ace oder wie auch immer. Und da habe ich mich gefragt, wie kommt das, dass der Mann, bei dem Geld ja wirklich gar keine Rolle spielt, dann nicht das geilste Fahrrad fährt?
Ja, das ist, weil der hat Radsport geguckt und dann hat der Tadej Pogacar gesehen und hat gesagt, die Richard Mill kostet ja auch mehr als das Fahrrad, auf dem er fährt, da muss ich mich dran orientieren.
Ja, aber ist das dann einfach so, hat er das... Also ist jetzt wirklich reines Mutmaßen. Denkt ihr, der hat das Rad einfach von irgendeinem Laden geschenkt bekommen oder so und hat dann da ein Bild gepostet und ihm war das scheißegal oder hat er sich darum gekümmert?
Er hat ja einfach geschenkt bekommen. Ich dachte, das war das erste Rennrad. Erstes Rennrad und dann einfach eins mit so, was so eine ganz coole Optik hat.
Richard, haben wir nicht bei GCN mal so ein Video gemacht mit den 10 prominentesten Leute, die auch Rennrad fahren und da war halt so Zac Efron da und so dabei, der hat auch irgendwelche Triathlons gemacht.
Das waren die Momente, Tobi, wo ich mich, also da habe ich mich von der Sinnhaftigkeit meines Berufs so ungefähr auf Krankenschwester und Krankenpfleger-Level gefühlt.
Ja, auf jeden Fall.
Oder? Da war Boris Becker kurz davor, auf dem Balkon zu gehen und zu klatschen für unser Geskripte da.
Apropos GCN, hier kommt ja eine Überleitung nach der anderen. Das Video mit der Handkraft ist online und ich habe tatsächlich gewonnen.
Ey, war ich richtig stolz auf dich, Max. Aber ich kenne dich ja gut,
einen GCN-Pulli geben. Ich habe noch ein paar hier rumliegen.
Nee, ist okay, danke.
Max, ich kenne dich ja gut, ne? Und du warst auf jeden Fall pisst über dein Zeitfahrergebnis. Das habe ich dir in jeder Phase deiner Bewegung, habe ich dir das noch angesehen.
War ich, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei diesem Handkraftding, also alles andere außer zu gewinnen, wäre natürlich eine enorme Enttäuschung geworden. Das ist ja klar. Und dann war ich aber auch so erschöpft von dem Zeitfahren. Und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt auch gerade gar nicht mehr, jetzt muss ich das scheiß Ding machen. Er hätte ja nicht mal zum anderen Zeitpunkt kommen können, der Mann, aber er hat ja da trotzdem gereicht.
Ja, finde ich gut, dass Radio RTW...
Ich war kurz davor, drunter zu kommentieren hier, so nach dem Motto, alle haben so hohe Watt pro Kilogramm, dann sind sie doch so schwach, aber habe ich dann nicht gemacht.
Ja, ist gut. Du musst an ein anderes Statement, muss gewahrt werden, Max. Ich will nochmal ganz kurz zurück zu Ed Sheeran kommen, weil das ist nämlich eine Beobachtung. Ich freue mich gerade richtig, dass du das gesagt hast, Max, weil also ich habe ja hier für den Podcast, ich habe so eine Notiz in der Notizen-App und immer wenn mir beim Radfahren irgendwas Dummes einfällt, dann schreibe ich das da rein. Da stehen dann so Hieroglyphen drin und die ist bestimmt schon anderthalb Jahre alt, nennt sich Minderwertigkeitskomplex Radsportler, Bottas, Pflaume, Meinecke, Ripke, damals Joko etc. Und diese Notiz, also ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, und zwar habe ich mich damals gefragt, warum wir Radsportler eigentlich so Minderwertigkeitskomplexe haben. Immer wenn irgendein Promi mit Fahrradfahren anfängt, wird das so komplett abgekultet. Also dann ist immer, wenn ich mir so denke, Junge, was bringt das dem lokalen Radladen, Ed Sheeran ein Rad zu schenken? Der soll ich das einfach selber kaufen?
Ach so rum. Ah, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt eher so einen Witz über die Leute machen, dass die, also sind ja definitiv Leute dabei. Jetzt zum Beispiel Ed Sheeran kann man ja von halten, was man will. Bin jetzt auch nicht so der super Musikkenner oder Experte oder wie auch immer. Aber der ist ja in seinem Beruf, denken ja sehr, sehr viele Leute, dass er sehr, sehr cool ist.
Genau, ja.
Und dann auf dem Rad sieht er ja sehr, sehr uncool aus.
Richtig.
Ich dachte, darauf wolltest du hinaus.
Nee, ach so, ja, das ist natürlich auch ein interessanter Twist. Nee, ich dachte eher so, ich finde das so Promis, die in den Rennrad, also pass auf, ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel, lass mich kurz überlegen, wer ist berühmt?
Manuel Neuer.
Nee, das ist aber doof, der ist ja Sportler. Ich brauche irgendeinen ganz normalen Promi. Nur Josef Liefers ist auch scheiße, weil der fährt auch Rennrad, der wird dafür auch so abgekultet.
Ja, aber der ist so ein gutes Beispiel, Junge.
Ja,
Ich gar keinen Bock als Rennradmarket den zu supporten.
Ja, und das ist, aber ich verstehe
wenn
das.
Wenn ich BMC wäre und der wird BMC fahren, dann würde ich sagen, hier Jan-Josef, hier hast du 10.000, davon kaufst du bitte ein Specialized. Und dann schreibst du bitte keine offenen Briefe mehr.
Hier wird sich heute komplett im... Ja, pass auf, ich komme zurück zu meinem Punkt. Also, ich denke mir dann halt so, okay, die Rennrad-Bubble, die freut sich dann immer so enorm darüber, wenn halt dann irgendwelche Promis das Hobby machen, was sie auch machen. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Susanne Daubner Fußball spielen würde, es wird halt kein Fußballspieler jucken. Also wenn ich halt denken, ja gut, spielt halt Fußball.
Okay, so, ja.
Oder ich habe mich jetzt auch gefragt, okay, wenn jetzt irgendwie Tim Bensko so zufälligerweise Handball spielen würde, wäre das dann in der Handball-Bubble auch so ein Ding? Oder sind wir Radsportler da einfach so, dass wir uns denken, boah geil, Joko fährt jetzt auch Rennrad, Joko mega geil.
Ja, aber da gebe ich dir direkt mal ein Gegenbeispiel. Bei Tommy Schmidt ist es ja voll das Ding, dass er Fußballfan ist.
Ja, aber der hat ja auch einen Fußball-Podcast jetzt mittlerweile.
Ja gut, aber den hat er ja erst gemacht, nachdem er als Privatperson so bekannt geworden ist. Also er war ja als Privatperson super bekannt.
Ja,
und die Privatperson, da wusste man von, dass die sich für Fußball interessiert.
Ja, aber wenn ich seine Vita richtig studiert habe, dann hat er, glaube ich, so nach dem Studium hat er auch direkt angefangen, bei Borussia Mönchengladbach irgendwie im Marketing zu arbeiten. Also der ist schon... Er hat so seine Ursprünge, hat er schon im Fußball.
Ja.
Ja gut, aber da hat ihn ja keiner für gekannt. Also er ist durch Podcast bekannt geworden und dann finden ihn ja jetzt eigentlich alle Profifußballer geil und wollen gerne Dokus mit ihm machen.
Ja, aber Richard beschreibt ja wirklich die Leute, also ich glaube nicht, dass Ed Sheeran schon mit 15 Jahren Rennrad gefahren ist, wie zum Beispiel eine Let's Dance Star, Willy Banner.
Ja, da müssen wir ja auch noch drüber reden.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Willy Banner, sagt dir nichts?
Nee.
Und Willi will wohl, sagt dir der was?
Der sagt mir was, ja.
Ja, ja. Der hat irgendwie den Namen geändert, aber der ist jetzt bei Let's Dance. Da kannst du den. Ich habe mir den gestern auch schön auf YouTube...
Ich habe mir den Tanz auch angeguckt.
Ja, den Tango.
Ja, okay, da muss man jetzt ein bisschen Kontext geben. Ich würde sagen, Tobi ist da am meisten drin. Und ja, Richard, deine Sache, müssen wir da noch was zu sagen oder lassen wir das einfach so stehen?
Nee, aber Richard beschreibt ja wirklich Leute, die so, keine Ahnung, jetzt vielleicht durch den Gravel-Hype oder durch irgendeinen Rennrad-Hype, der ja durch Corona hervorgerufen wurde, sich ein Rennrad zulegen und fahren und dann halt so richtig von uns Radfahrern als, guck mal, der Prominente macht jetzt auch Radsport.
Ja, das ist ja mein einziger Punkt gewesen.
Ja.
Die können das natürlich alle, ich finde das ja geil, dass sie das machen. Ich kann mich davon auch nicht so ganz ausschließen. Ich denke mir dann so, ach guck, hier.
Ja, das war ganz witzig.
Ja, genau, der fährt da also auch Rennrad und dann fühlt man sich so ein bisschen...
Ich finde das auch witzig, wenn der Merz dann mal so 20 Kilometer Runde fährt, dabei den Helm falsch rum aufsetzt, gucke ich mir auch gerne an.
Ja, aber ich liebe die Fahrradtouren von Markus Söder. Die finde ich auch super. Also, wenn ich glaube...
Ja, schön zünftig angehalten, du.
Da wird mal eine richtige Jause gemacht in der... im Coffee-Stop mal schön Söder ist reingeschoben. Alter, okay, wie kommen wir jetzt da wieder weg? Das ist hier wirklich... Ich wollte eigentlich richtig viel
jetzt
über...
Jetzt zu Willi Will wohl.
Ja, ich wollte eigentlich richtig viel über Strade Bianche reden. Jetzt sind wir irgendwie hier... Jetzt haben wir uns schon mit Jan-Josef Liefers...
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Strade Bianche. Ich meine, wir haben im Frauenrennen das Wichtigste, Franzi Koch Dritte. Dann noch die Umleitung von den Profis. Da bin ich richtig sauer auf die Sportschau. Da muss ich noch was sagen.
Ja, habe ich den Post habe ich auch gesehen. Fand ich auch kacke.
Habe ich extra einen Screenshot gemacht. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, damit wir es hier objektiv besprechen. Und zwar war die Kachel, Franzi Koch war drauf zu sehen und da stand plötzlich Podium, Favoritinnen biegen falsch ab. Franziska Koch wird Dritte der Strade Bianche und darunter, dass die deutsche Radsportmeisterin davon profitiert, dass die Favoritengruppe falsch abgebogen ist.
So ein Quatsch, ey.
Und ich muss, ja okay, also gut, inhaltlich haben wir es ja dann im Prinzip damit schon eingeordnet, aber mich hat schon geärgert, weil es passiert jetzt nicht so häufig, dass man als Damen-Radsportlerin bei Instagram von der Sportschau, das ist ja schon so mit das größte Medium, würde ich sagen, im deutschen Sport, gepostet wird. Und ich weiß es nicht, also vielleicht ist das unfair, weil die Redakteure, die können ja auch nicht überall sich komplett ins Detail einfinden und es ist bestimmt noch ein bisschen Clickbait dabei, aber Das hat mich trotzdem geärgert. Also ich denke mir dann, ja gut, dann halt lieber nichts posten, wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzt.
Ja, aber du kannst dir doch einfach nur, du musst ja nur die Zusammenfassung angucken, weil da ist, wird ja ganz klar deutlich, dass Ferrand Provost und Wollering halt einfach schon irgendwie eine Minute Rückstand hatten in dem Moment, wo es passiert, und dann weiß es ja, und dann kannst du dem, ich glaube, dass sie das gewusst haben, aber dass es halt so quasi die Storyline mehr Sinn gemacht hat und dass sie das deswegen so geschrieben haben. Weißt du, die haben sich halt überlegt, die sitzen dann da in so einem Redaktionsraum und denken sich dann, okay, wie können wir es quasi in einem Post vereinen, dass wir einerseits Franzi Koch das Podium erwähnen, aber gleichzeitig auch mit abhaken die Kuriosität des Falschabbiegens. Und dann wird
ja, aber meine Frage ist, hätten die das überhaupt gepostet ohne das Falschabbiegen? Das ist meine Frage.
Nee, natürlich nicht. Und deswegen haben sie...
Ja, aber das ist doch dann voll assi.
Natürlich ist das voll assi, aber genau so entsteht das ja dann. Die denken sich, okay, wir wollen was mit dem Falschabbiegen posten, aber fuck, die Deutsche ist ja noch Dritte geworden, das müssen wir auch noch irgendwie verwurschteln. Komm hier, Karl-Heinz, schreib da mal noch einen Einzeiler drüber. So kommt das zustande, glaube ich.
Aber glaubt ihr wirklich, die sitzen da an einem Wochenende in der Konferenz oder in Online-Meetings zusammen und überlegen sich dann die Posts, die...
Ja, wer soll das denn sonst machen? Also irgendjemand
arbeitet. Meinst du wirklich, da sitzen fünf Leute und die entscheiden das dann als fünf Leute, oder sind das einfach Social-Media-Manager?
Nee, ich sag, drei Leute entscheiden das schon.
Ja, würde ich auch sagen. Also als ich in Köln bei der ARD war, um dann den Livestream zu kommentieren, habe ich auch gleichzeitig mit der Sportschau noch ein bisschen Content produziert. Und da hatte ich das Gefühl, also ich kann es jetzt nicht genau quantifiziert sagen, aber aus dem, was ich so den Gesprächen der Redakteure da entnommen habe, sind auf jeden Fall nur an so einem kleinen Snippet, wo Max Walscheid was zur Windkante sagt, auf jeden Fall mehrere Leute beteiligt, dass das online geht.
Ja,
das ist krass.
Und ich sag mal so, ich war jetzt auch vergangenen Mittwoch, muss ich gleich auch noch was zu erzählen, mit der ARD und Clara Koppenburg zusammen in Roubaix. Und also so ein RTF-Dreh, der ist schneller abgehakt. So viel kann man sicher sagen.
Ja, danke. Das haben wir auch schon von dem einen oder anderen Protagonisten gehört, dass das wohl ein bisschen schneller geht als mit der ARD. Aber gut.
Ja, war aber sehr nett, also das muss ich direkt dazu sagen.
Ja, okay.
Aber wo waren wir stehen geblieben noch? Bei Franzi Koch und dem Post?
Tobi will unbedingt die Let's Dance-Geschichte.
Da reden wir 100% drüber. Aber also das war auf jeden Fall für mich das Wichtigste beim Frauenrennen und beim Männerrennen, muss ich ehrlich sagen. Was soll man da groß zu sagen, außer dem, was schon hinreichend bekannt ist, UAE-Dominanz. Also ich fand es zum Gucken, ja, muss ich halt echt sagen, sau langweilig.
Ja, ich finde auch immer, dass man als Radsport-Podcast dann immer schon, also können die Leute auch gerne kommentieren, ob ihr so dann darauf Bock habt, dass wir das Rennen dann nochmal so nacherzählen, aber ich denke mir immer so, ihr habt das ja eh alle gesehen, was soll ich jetzt da, ich weiß ja, ich habe ja auch nicht mehr gesehen als die Zuhörer.
Ja, beziehungsweise auch das, was man ohnehin gesehen hat. Man kann das Offensichtliche nochmal wiederholen, aber es ist doch, ja, also das kann man ja auch auf anderen Kanälen nachvollziehen.
Richtig, ja, ich finde aber trotzdem eine Sache spannend, wenn ich das gerade raushauen darf. Und zwar, ich habe einen Artikel gelesen, in dem Patrick Lefevre Strade Bianche ganz hart kritisiert hat, dafür, dass sie die Strecke so schwer gemacht haben. Und dass Strade Bianche ja mal angefangen hat als so ein Rennen, wo Wout van Aert sich mit einem Bergfahrer hat battlen können, weil das Rennen war gerade so schwer, dass so 80, 78 Kilogramm Fahrer da auch noch mit über die Hügel gekommen sind und die Bergfahrer irgendwie versuchen mussten, die explosiven Fahrer vor dem Ziel abzuhängen. Also früher ist ja Fabian Cancellara, würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr ankommen bei dem Rennen. Und ich meine, Mathieu van der Poel bleibt dem Rennen fern mit der Aussage, ja, das ist mir zu schwer mittlerweile. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, ich habe mir dann auch mal die Ergebnisse von Pogacar angeguckt. Also wenn du jetzt halt die letzten vier Rennen nimmst, hat er halt jedes Mal mit einem 50 Kilometer Solo mindestens das Rennen gewonnen. Also angefangen mit der WM, danach EM, dann den Halbklassiker in Italien, dann noch Lombardei-Rundfahrt und jetzt Strade Bianche. Das sind die letzten fünf Rennen, alle mit 50 Kilometer Solo. Meint ihr, dass es jetzt einen Gegentrend geben würde, dass die Rennveranstalter sagen, ja, alles klar, wir müssen das Rennen eher weniger schwer machen, damit es nicht so ultra langweilig wird?
Ja, okay, das ist eine interessante Frage. Also, erstmal muss man ja sagen, dieses Jahr, ich weiß nicht, hast du schon gesagt mit dem Geschwindigkeitsrekord?
Nee, habe ich noch nicht gesagt, nee.
Also dieses Jahr einfach nochmal 2 km/h auf den schnellsten Schnitt draufgepackt, ne?
Ja, und angeblich 40 Watt mehr, ne? Die 80 Kilometer mit 380 Watt im Schnitt gefahren.
Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, also bei diesen Velon-Kacheln, die sind immer sehr nett, aber also ich würde da jetzt auch, also das ist jetzt wie mit Radsportgerüchten, da ist halt schon irgendwie was dran, aber ob das alles 1:1 so ist, I don't know. Aber es ist halt schon brutal.
Ja.
Genau, also es war ja auch einfach von der Durchschnittsgeschwindigkeit her deutlich schneller. Und wenn jetzt nicht der Wind super günstig gestanden haben sollte, dann wird auch Pogacar zwangsläufig mehr Watt getreten haben, klar.
Genau, ja.
Ja, also gute Frage, Richard. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass speziell bei Strade es daran gelegen hat, dass ich das Rennen erstmal ein bisschen finden musste, weil es hat jetzt noch nicht so eine lange Tradition wie über 100 Jahre Paris-Roubaix.
Mhm.
Und da musste sich dann auch erstmal ein bisschen rausstellen, welcher Fahrertyp da eigentlich für geeignet ist. Am Anfang sind eher die Klassikerfahrer hingegangen, aber zum einen durch die Parcoursänderung, aber zum anderen auch, dass sich dann rauskristallisiert hat, dass man als Bergfahrer einfach geeigneter ist für den Kurs, hat sich das dann ein bisschen gewandelt. Aber ich glaube, es sind auch irgendwie sowas wie, nagel mich nicht fest, aber 20-25% mehr Höhenmeter seit
genau.
und so vielen Jahren.
Und da würde ich halt als Veranstalter schon sagen, okay, also wenn ich das jetzt zu planen hätte und ich hätte die Möglichkeit, ein paar Schwierigkeiten rauszunehmen, dann würde ich das, glaube ich, machen mittlerweile. Weil wenn ich dann damit rechne, dass dann Pogacar kommt zu dem Rennen, wenn ich da als Veranstalter von ausgehe, weil ich eben einen gewissen Stellenwert habe und die Wahrscheinlichkeit da ist, dann würde ich mir denken, ja, mache ich es lieber einen Ticken einfacher. Und ich habe da eine größere Gruppe, die ankommt. Weil ich meine, überlegt euch, ohne Pogacar wäre das Rennen ja hinten richtig spannend gewesen.
Mhm. Ja, wenn wir den rausnehmen, wäre es richtig spannend, ja.
Und das ist ja eigentlich schon geil und das willst du ja als Veranstalter auch haben. Und ja, ich fand den Punkt von Lefebvre da an der Stelle gar nicht so schlecht. Jetzt kann man natürlich auch wieder, weil Max, du als Sprinter,
ja gut, der sagt ja generell, sagt er ja oft, also der ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftiger Art, aber hat schon viele Dinge, in vielen Dingen hat er schon einen Punkt.
Das ist so ein bisschen wie Uli Hoeneß beim Interview zuzuhören. Wird schon viel Scheiße gelabert, aber dann ist man
ja,
auch
ja, wobei Uli Hoeneß finde ich ein bisschen mehr reasonable, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich würde mir keine Steuertipps holen, aber ansonsten ganz okay.
Aber Anlagetipps, da läuft's gut.
Da läuft's super, wenn der war der Uli. Der hat auch
am Grill macht er auch eine super Figur mit so einem Nürnberger Rostbratwürstchen.
Ja, das
aber ich bin ehrlich, er hat BMW gekauft, ich habe auch BMW gekauft, weil ich habe gedacht, Uli Hoeneß sagt die Wahrheit, ist nicht gut gegangen bisher.
Alter, Junge, Max, du musst jetzt aber aufpassen, das sind hier Anlagetipps, ne? Ja. Wir geben hier keine Anlagetipps bei Radio RTW, das ist ganz wichtig.
Nee, machen wir nicht.
Wo sind wir jetzt schon wieder hergekommen?
Ja, also Tobi, deine intuitive Meinung, Strade Bianche oder Rennen allgemein etwas entschärfen, damit mehr Leute später im Rennen zusammen sind?
Ja.
Das ist jetzt eine Schätzfrage, Intuition.
Aber niemand hat ja Lust, dass die Etappenprofile aussehen wie einmal ein Lineal langgezogen und dann am Ende zack hoch.
Ja, aber das brauchst du doch überhaupt nicht. Es reicht doch ein bisschen was.
Ja, aber die Jungs, diese Bergfahrer, die Del Toros dieser Welt, die sind halt irgendwie so krass. Die greifen ja jetzt in die Sprintentscheidungen wie bei der UAE-Tour mit ein und sind da auch irgendwie vorne. Ich weiß nicht, wie du die... Den musst du halt irgendwie einen Namendynamo einbauen, dass sie noch mehr Watt treten müssen oder so.
Ja, das stimmt, aber ich glaube eben, dass wenn du hast natürlich, also das ist der Grund, weshalb bei Strade zum Beispiel das Solo ja, ich würde sagen, Strade war ja auch das erste Solo von Tadej Pogacar, das so krass war. Dieses 80-Kilometer-Solo von vor zwei Jahren war es, 2024. Da hat er ja das erste Mal mit diesem 80-Kilometer-Solo das Rennen gewonnen. Da hatten wir ja, oder da war damals auch so das Medienecho, ja, okay, wenn du sowas machst bei einem Rennen, dann bei Strade, weil das ist so schwer, dass du als einzelner Fahrer quasi nicht so Nachteil hast gegenüber der Verfolgergruppe, die sich irgendwie abwechseln. Und ich glaube, dass du da als Veranstalter, nimm jetzt zum Beispiel das Amstel Gold Race letztes Jahr, da wurde Tadej ja wieder eingeholt nach seinem Solo-Ding da von Remco, weil das Rennen eben so ein paar Passagen hat, wo Fahrer, die vielleicht irgendwie gut in der Flachen rollen, davon profitieren, dass sie ein paar Meter machen können. Und ich glaube, also ich würde es zumindest mal probieren. Vielleicht. Ich finde den Vorschlag eigentlich nicht so schlecht, weil ich meine, genauso ist man in den letzten Jahren ja dazu übergegangen, in jedes Rennen noch irgendeinen actionbeladenen Twist mit einzubauen. Also Paris-Tour gibt's jetzt mittlerweile irgendwie Offroad-Sections, die klassischen Sprintankünfte werden immer weniger. Vielleicht muss man, ich will gar nicht, dass es so zurückgeht zu flachen Entscheidungen, aber vielleicht einfach mit ein bisschen Auge, ein bisschen dosierter das Schwere einsetzen, sodass das Rennen vielleicht länger offen bleibt. Nur ein Gedanke, keine Ahnung.
Behalten wir auf jeden Fall im Auge, ja.
Mhm. Ja, ich fand es auch noch interessant, paar Zitate von, wie wird er jetzt richtig, Paul Seixas ausgesprochen?
Paul Seixas. Ich habe es mir nach Kommentar unter der letzten Episode mehrfach bei Pro Cycling Stats angehört. Ich hoffe, es ist jetzt korrekt ausgesprochen.
Ja. Der wurde irgendwie so zitiert, dass dass er gesagt hat, dass er das Hinterrad von Pogacar nur verloren hat, weil Del Toro irgendwie so davor gefahren wäre und ihn ausgebremst hätte und hier und da. Und dann fand ich es krass, in den Kommentaren waren eigentlich nur so Pogacar-Ultras, die dann so geschrieben haben, ja, irgendwie heul leise und was weiß ich, du wärst eh nicht dran geblieben und hier und da. Und ich fand es krass, dass auch Pogacar in seinem Interview, Siegerinterview gesagt hat, hier, Paul Seixas, das ist ein Monster. Den werden wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren.
Wisst ihr, was ich an dem Jungen geil finde? Ich fand's geil, dass er einfach mal probiert hat, die Lücke wieder zuzufahren. Weil ich finde, dass die meisten sind ja dazu übergegangen, dieses, okay, ich darf nicht in den roten Bereich, das Rennen ist noch lang. Aber der hat ja schon riskiert, ne? Weil da hast du ja auch gesehen, hat ja richtig den Lenker verbogen hinter Pogacar. Während der sich nochmal so zwei, dreimal süffisant diesen komischen Tick, den er hatte, wie er sich immer die Nase abwischt, wenn er attackiert. Junge, das wird mich als Gegner dahinter, das wird mich wahnsinnig machen, ne? Und das fand ich schon cool, dass er es immerhin probiert hat. Und dann ist er ja schon ordentlich in die Luft geflogen.
Ja, aber auch krass, dass er am Ende alles dann von vorne gefahren ist und Del Toro trotzdem in Siena an der letzten Rampe nochmal abstellt.
Ja, da war ich mir nicht ganz so sicher, ob Del Toro ihn nicht gelassen hat.
Ja.
Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
Wir werden es nicht rausfinden. Das stimmt. Jetzt, wo du die Woche Tirreno Adriatico fährst, Max, und heute ja, also am Tag der Aufzeichnung, gerade läuft Paris-Nizza, ging nicht anders, weil der Max immer die Massageintervalle seiner Zimmerkollegen abpassen muss für die Aufnahme. Habe ich mich, neben der Tatsache, dass Rennverläufe vielleicht vereinfacht werden können, habe ich mich irgendwie gefragt, eigentlich müssten Radrennen auch so um 20.15 Uhr starten. Also da müssen wir noch irgendeinen Twist finden mit dem Licht. Aber so unter der Woche, ich hätte halt eigentlich voll Bock, so Paris-Nizza zu gucken. Aber ich gucke am Ende ja dann doch immer nur die Rennen am Wochenende. Und ich wollte einfach mal so in die Allgemeinheit fragen, wie unsere Zuhörer das machen. So unter der Woche, ob dann alle nur zu... Weil die Fernsehanstalten übertragen es ja live. Das heißt, es muss ja Leute geben, die das gucken. Guckt man das dann auf der Arbeit mit Second Screen? Oder
bestimmt.
Hat man so ein,
ich glaub,
hat man
dafür, Handy neben? Dafür wurde der entwickelt, der zweite Bildschirm am Arbeitsplatz. Um nebenher Eurosport oder Discovery zu gucken.
Ey, ich habe mal ein Praktikum gemacht während meines Studiums in München, ne? Und da war ich in einem Büro mit dem Chef von der Firma. Also der hatte quasi so ein großes Büro und ich saß ihm genau gegenüber. Und das war die Zeit, da lief gerade Tour de France. Und das war halt so geil, weil wir haben uns halt 3 Wochen gegenseitig vorgespielt, dass wir irgendwas arbeiten würden, weil ich glaube, der Chef hat da auch nicht so viel gearbeitet. Und ich habe halt immer ihm genau gegenüber sitzend, einfach mit Kopfhörern, habe ich immer so ein AirPod reingemacht, dann habe ich meine Hand da drüber gelegt und habe halt einfach 3 Wochen lang immer zugeguckt. Und saß dem Chef da von dem Laden immer genau gegenüber. Aber wenn man bei ihm geguckt hat, hat er auch immer nur Spiegel Online gelesen. Also ich glaube, es war generell akzeptiert da.
Ja, apropos zu dieser Arbeitssituation, habe ich noch einen sehr witzigen Vergleich. Die Props dafür gehen an meine Frau, der ist das aufgefallen. Und zwar ist es ja so, in ganz vielen normalen Office-Jobs fährt man ja mit seinem Laptop auf dem Rücksitz, sage ich mal, fährt man ja ins Büro. Und dann nimmt man seinen Laptop und klappt den auf und dann arbeitet man da so los.
Ja, ja.
Und das ist ja ungefähr so, wie wenn ich meine Rolle und mein Fahrrad in den Kofferraum packen würde, um dann in Neckarsulm Rolle zu fahren.
Ja, exakt genau so ist das.
Das fand ich einen sehr witzigen Vergleich. Also ich meine, ich bin natürlich jetzt kein Büroexperte, aber selbstverständlich gibt's da die Interaktion mit den Arbeitskollegen und so, aber ich fand das so witzig, weil... Man kann ja genauso gut, also ich meine, das Äquivalent ist ja offensichtlich das Homeoffice, aber das wäre dann halt so das Rollefahren zu Hause.
Aber du bist natürlich als Profisportler intrinsisch motiviert, ne? Da muss der Arbeitgeber nicht hier mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen, Maximilian, jetzt arbeite da mal einen weg.
Das ist in der Tat so,
ihr könnt ja mal in so einem Konferenzraum, könnt ihr ja mal zusammen alle auf die Rolle gehen und dann so einen Sprintzug üben.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, okay. Ich wollte eben noch eine Sache zu diesem Gravel-Thema beisteuern, Richard, als du gesagt hast, so, warte mal, wie war deine Formulierung nochmal genau?
Das ist wie die KI-Blase, es platzt irgendwann.
Genau, ja, genau. Und zwar, wenn man jetzt mal aus dem Peloton raus das achtet, und zwar, wie gesagt, ich war jetzt am Mittwoch, habe ich mit der ARD einen Film zum Thema Paris-Roubaix, beziehungsweise auch speziell zum Wald von Arenberg, gemacht und das weibliche Pendant zu mir war Clara Koppenburg, die für das Tudor Gravel Team startet und die habe ich dann nochmal intensiv befragt, wie der Gravel-Sport aktuell so abläuft und die hat mir da sehr interessante Insights gegeben und meine eigene Wahrnehmung und das ist auch das, was sie dann letztendlich bestätigt hat, ist, dass der Gravel-Sport so nach und nach so ein bisschen diese lässige Coolheit verliert, weil es ja professionalisierter wird.
Komplett.
Und nach wie vor ist es ja so, dass teilweise auch Straßenprofis ihre Karriere beenden und immer noch gut genug sind, um Gravel vorne mitzufahren. Aber das wird ja jetzt dann alles auch immer schwerer, weil das Level immer mehr ansteigt und die Professionalität wird immer höher. Das heißt, all die Dinge, die man eigentlich im Straßenradsport vermeiden möchte und weshalb man in den Gravel-Sport wechselt, finden dann da auch statt. Und da bin ich auch mal gespannt, da habe ich jetzt auch gar keine große Meinung zu, sondern einfach nur mal beschreiben. Da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil wird diese Leistungssportblase, die ja nochmal eine ganz kleine Bubble sozusagen von der gesamten Gravel-Bubble ist, wird die nach wie vor so weiter wachsen, dass dann demnächst alle Teams auch mit eigenem Truck, keine Ahnung, eigenen Bussen, Küchenchef und so weiter anreisen? Oder wird das in so einer, also ich will jetzt nicht sagen halb professionell und es soll auch gar nicht despektierlich sein, aber oder wird das in so einer Art, ich sag mal, Amateur-Profi-Mischbetrieb bleiben?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Pro-Argument, was für den Gravel-Sport spricht, ist für mich so ein bisschen die Entwicklung des Frauenradsports. Weil ganz ehrlich, das hat am Anfang war das auch, also wenn ich mich an die Anfänge des Frauenradsports erinnere, dann war das im Vergleich zu dem, was der Frauenradsport jetzt an Infrastruktur und Qualität bietet, echt eine Amateurveranstaltung gefühlt. Also auch, soll nicht despektierlich klingen, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, hat sich das Invest ja in meinen Augen, also ich weiß nicht, ob es sich schon finanziell lohnt, das müssen andere beurteilen, aber in dem Sinne, als dass da eine professionelle Sportstruktur entstanden ist, hat sich das ja zu 1000% gelohnt. Und wenn man sagt...
Und Red Bull steigt ja jetzt auch bei FDJ Suez ein.
Ja, habe ich auch gelesen.
Also das scheint ja Potenzial weiterhin drin zu sein, weil ich immer, hat mir damals auch bei Männerradsport analog beurteilt, wenn Red Bull in irgendwas investiert, dann sehen die da ja Marketingkapazitäten.
Ja, genau. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Meldung. Genau, was ich sagen wollte ist, wenn man das Argument nimmt, ich habe es ja gerade eben so ein bisschen scherzhaft formuliert, dann würde das meine KI-Theorie ja so ein bisschen widerlegen und das wird sich auf jeden Fall lohnen und ich glaube, das wird niemand sagen können, ne? Da muss jetzt einfach 5 Jahre abwarten und gucken, was passiert. Und ich glaube halt, also für mich ist wirklich das Problem einfach die Übertragung, weil das ist wie ein Mountainbike-Marathon, das ist im Endeffekt einfach häufig die gleiche Rennstruktur und ich finde es zum, oder fand es bis jetzt zum Anschauen die Gravel-Rennen, die ich geguckt habe, einfach nicht so super spannend, aber ich fand auch die ersten Frauenrennen, die ich geguckt habe, nicht so super spannend, habe jetzt gerade eben gesagt, das war deutlich besser als das Männerrennen, also wer weiß, was da noch kommt, ne?
Ja, stimmt, ne? Der wie soll ich sagen, die Skalierungsbremse der langweiligen Übertragung, die habe ich jetzt gar nicht so bedacht, aber ja klar, macht total Sinn.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass der Gravel-Sport vielleicht so ein bisschen sich den Mountainbike Weltcup, also Cross Country als Vorbild nimmt. Da sind ja auch viele Factory Teams. Also da hat ja jeder Mountainbike Hersteller irgendwie ein eigenes Team und die kommen dann auch schon richtig mit LKWs an. Die haben ihre festen Weltcup Kalender und die treffen sich da gefühlt jedes Wochenende und fahren dann gegeneinander in verschiedenen Formaten, Short Track, Männer, Frauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, aber ja, für den, der jetzt in den Radladen geht und sich für 2000 Euro ein Gravelrad kauft, da würde ich einfach irgendwie lokale Veranstaltungen empfehlen, um da seinen Sport zu machen.
Ja, total. So ein breiten Sport.
Ja, also so wirklich, gibt ja genug CTFs heißen die dann, ne, für Gravel.
Ja gut, aber ich meine, das Argument ist ja insofern ein bisschen hinfällig, als dass man sagen muss, dass der Rad-Rennsport-Zirkus ja auch funktioniert. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt einfach nur irgendwie eine Runde am Sonntag fährst, dann kennst du halt die Tour de France, aber du interessierst dich ja sonst nicht für Radrennen. Und trotzdem funktioniert der gesamte Rad-Rennsport-Zirkus ja schon auch auf eine Art. Also wenn man jetzt nur das Argument nimmt,
ja,
dann wüsste ich jetzt nicht, wo da der Unterschied sein sollte.
Ja, aber man muss ja schon auch sagen, also keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel auch Mountainbike interessiert, aber ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde, um einen Mountainbike-Weltcup wirklich interessiert zu verfolgen, muss man schon richtig Hardcore-Mountainbike-Fan sein. Weil ich habe zum Beispiel auch mal aktiv mich sogar mal verabredet zum World Cup gucken, weil eine Freundin von mir da mitgefahren ist und ich da auch durch einen persönlichen Bezug das interessant fand, aber ich muss ehrlich sagen, aufgrund der Dinge, die du eben schon beschrieben hast, ich meine, Mountainbike-Rennen ist dann irgendwas zwischen Gravel und Straße wahrscheinlich, also vom Gucken her, aber also ein Straßenrennen ist halt allein durch das Phänomen des Windschattenfahrens und der Taktik ist es halt viel spannender.
Ja, keine Ahnung, then again kannst du ja genauso gut sagen, wo ist der Unterschied zwischen einem Gravel-Rennen und Strade Bianche, also ganz ehrlich.
Ja gut, aber also...
Ja, dann könntest du die gleiche, also das Rennen hätte ja fast die gleiche Dynamik, wenn du es auf dem Gravelbike fahren würdest, oder? Denkt ihr, dass der Ausgang so unterschiedlich wäre? Dann ist es fast egal.
Nein, auf der Straße ist das Level vom Peloton ja viel, viel ähnlicher als das Peloton im Gravel.
Ah, du meinst, dass das dann noch mehr ein Problem ist, dass dann jemand wie Tadej mitfährt, weil dann kann der theoretisch 120 vor Ziel losfahren.
Ja, genau. Also ja, wenn jetzt Pogacar Tracker fahren würde, wird er im ersten Anstieg losfahren, wird sie nie wieder sehen.
Ja.
Also ich meine, es gibt ja zwei Faktoren. Das eine ist halt das sehr hohe, sehr dichte Level. Also das einfach, klar, Pogacar ein Kopf mehr als alle anderen, ist logisch. Aber grundsätzlich im Straßenradsport ist das Level sehr eng. Das ist im Gravelsport anders. Und wie gesagt, das Phänomen des Windschattenfahrens, dass du halt einfach besser dranbleiben kannst auf der Straße und dadurch Rennen spannender sind, weil offensichtlich mehr Leute zusammen sind. Und das entfällt ja aufgrund niedriger Geschwindigkeiten im Gravel oder im Mountainbike. Also nicht entfällt komplett, aber ja, spielt eine weniger wichtige Rolle.
Ja, und da ist der Gravel-Sport wahrscheinlich dahingehend in einem Dilemma, als dass man sich einerseits nicht zu sehr an den Mountainbike-Sport annähern will. Deswegen wird man nicht auf kleine Runden mit schwierigen Anstiegen gehen und krassen Abfahrten, weil das ja auch einfach nicht Sinn der Sache ist. Und gleichzeitig möchte man das Rennen nicht zu schnell werden lassen, weil es dann genauso ist wie ein Straßenrennen. Und da ist halt die Frage.
Ja, wobei jetzt, also bei manchen Gravel-Rennen gibt es schon sehr technische Abfahrten. Also das kann ich auch alles nur vom Hörensagen erzählen, weil ich nie an einem teilgenommen habe. Aber das wird schon auch, ja, immer heftiger. Aber ich weiß es nicht. Das ist halt so ein bisschen so, wie wenn man Cape Epic guckt. Ne? Also muss man, wie gesagt, dann auch ein bisschen Hardcore-Fan sein, um das zu gucken.
Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist einfach, es ist einfach super schwer, Sportarten in unserer Zeit groß zu machen, wo das Entertainment-Angebot halt so krass ist, dass du als Sportfan sich sowieso schon entscheiden musst, was du in der Woche guckst. Also bei mir ist das so, ich bin wie Arno Dübel, ich bin nur ausgelastet. Wenn ich jetzt noch ein Gravel-Rennen gucken muss, dann bin ich ja überlastet. Ja. Weißt du? Also.
Dabei können wir es wirklich belassen. Sehr schöner Vergleich.
Ja. Es ist ja wirklich ein bisschen so. Also ich habe ja jetzt, es ist wirklich so, dass ich, Tobi, du hast es echt ganz gut gesagt. Also es ist ja so, dass man mittlerweile, Max, klar, du bist Radprofi, bei dir ist es auch nicht anders, wenn du dann Freizeit hast. Es ist ja gefühlt so, als ob man eine Woche vorher Bescheid sagen muss in seinem Umfeld, so nach dem Motto so, übrigens, Samstag kommt Strade Bianche, ich möchte da morgens Fahrrad fahren gehen und danach bin ich den restlichen Tag nicht zu erreichen. Das ist ja schon schwer, ja, das theoretisch zu machen. Und wenn ich dann...
Hä? Ja, du hast doch null Verpflichtung, Alter, du hast keine Kinder und nix. Kannst du machen.
Ich habe einen Hund.
Natürlich kann ich das machen.
Mit dem muss ich jetzt auch gleich in die Hundeschule.
Nein, aber es ist ja trotzdem so, dass man, wenn man am Sozialleben und sowas teilnehmen möchte, du musst dich ja schon entscheiden.
Ja, klar.
Ja, und wenn ich dann jetzt sage, okay, ich gucke jetzt, also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Strade Bianca, das ist etabliert, das kenne ich, da weiß ich, dass ich das geil finde, und im Gravel-Rennen, dann hat das Gravel-Rennen ist ja umso schwerer, weil das ja...
Ja, klar, ja, verstehe, hast recht.
Und deswegen vielleicht an den Gravel-Sport, mein Tipp von gerade eben, einfach die Rennen... Dienstagabend, 20.15 Uhr, Pendant zur Champions League etablieren, schön mit Flutlicht, weil dann würde ich den Fernseher vielleicht anmachen.
So. Ja, okay, und sorry von mir an alle Mountainbiker, euer Sport ist wirklich wunderbar. Jetzt der Tobbe, der sitzt ja hier auf heißen Kohlen, weil der muss gleich noch Pfötchen und Sitz beibringen. Deshalb,
Leinenführigkeit ist heute dran.
Was für ein Ding?
Leinenführigkeit. Dann nimmst du dir eine Tube Lederwurst und dann sagst du immer, Köpfchen heben und dann, wenn er guckt, dann gibt's Leckerli.
Okay, also dann machen wir es. Wir machen jetzt hier das Ding. Also wir haben Jan-Josef Liefers, wird uns auf jeden Fall nicht mehr hören. Max gibt keine Anlagetipps. dann noch ganz
kurz.
Ich
habe ja nur Geld verloren. Wäre ja schön blöd, wenn man das so machen würde wie ich.
Richtig, richtig. Dann alle Mountainbiker und Gravelfahrer, wir lieben euch.
Fahrt bitte am Dienstag um 20.15 Uhr.
Aber fahrt bitte 20.15 Uhr, damit ich das auch gucken kann, damit ich mich da reinfuchsen kann. Und last but not least, Tobias Knaub, wer ist Willi Banner?
Ist ein alter Teamkollege von mir und alle weiteren Infos, dann müsst ihr nächste Woche nochmal einschalten.
Oh, hervorragend, was für ein Cliffhanger. Alter, ich habe auch noch einen geilen Cliffhanger.
Haben wir noch nie gemacht.
Bevor ich den sage, noch Grüße an Jona, der hat uns eben hier in Italien gespottet und er weiß, weshalb ich ihn grüße. Und zum anderen, ich habe in Arnberg einen Tiger gespottet. Und wer hören will, was es damit auf sich hat, der muss nächste Woche wieder einschalten.
Junge, ich bin schon abgefuckt von euch zwei jetzt, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie es den Leuten geht. Naja, hat mir viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Max, viel Glück in
Schönen
Italien.
Sonntag
Tobi,
noch.
Viel Glück beim Kacki machen. Tschüss.
Ja, ich nehme ein paar Beutel mit. Tschüss.
Ciao.